Hallo ihr Lieben, zum nächsten Talk About Dogs Podcast und wir haben heute einen Gast, aber vorher die übliche Vorstellung, die Petra,
die Anna,
der Jörg, die Isa
und der Ares und die Xenia,
die liegen wir im Arbeitszimmer,
die wollen kuscheln. Ruhe.
Ja, wir haben die Petra Lünsmann hier und ein Gast heute zu unserem nächsten Podcast, ich glaube, ihr zwei habt euch viel zu erzählen. Mhm. Ihr habt eben schon ein Schwätzchen gehalten. Ich glaube, es kann lustig werden. Oder vielleicht wird es auch nicht lustig. Mal gucken, was losgeht. Petra, stell dich mal vor.
Hi, ich bin Petra Lünsmann, Züchter aus Leidenschaft Dalmatiner in all ihrer Vielfalt. Und ja, wie es sie gibt. Ne?
Mhm. Du wolltest vorher noch mal das Thema Neutralität ansprechen,
Anna. Genau. Alle, die uns kennen, die wissen ja, dass sich hinter Talk About Dogs auch Xamina Rhodesien Ritschbeck verbirgt oder auch die Anna oder auch der Jörg. Aber Talk About Dogs ist eine neutrale Institution. Und das heißt, wir sind offen für alle Hundethemen. Es kann noch mal kein Hundethema sein. Also wenn ihr
wir können
privat,
auch mal Politiker einladen.
Ja, oder wenn ihr private Sorgen habt, können wir euch auch therapieren. Also es geht alles bei uns. Und das heißt, egal, was hier jetzt gleich besprochen wird, wir stehen da neutral zu. Und es wird hier keine Diskussion gestartet werden, wenn das einige in den Kommentaren trotzdem nicht lassen können, behalte ich mir das Recht vor, diese Kommentare zu löschen.
Nein, haut Kommentare rein, Shitstorm, wir brauchen Reichweite, Sponsoren, haut raus.
Ja, wir fanden, also Petra ist an uns rangekommen und wir haben uns telefonisch unterhalten. Und fanden,
habt ihr schon gut verstanden, ne?
Ja,
schon
super.
Stündchen habt ihr schon telefoniert.
Ja, du warst doch auch ganz doll mit dabei.
Ja, aber ihr habt
tu mal nicht so.
Ja, ich wollte es nur mal kurz mal als Randbemerkung.
Und das Thema hat uns direkt sehr interessiert, passt auch jetzt in die Zeit. Aktuelles Thema. Generell, was bringt die Hundezucht in der Zukunft? Worauf sollte man achten? Ist immer wieder Diskussionsthema und deswegen sitzt die Petra auch hier.
Aber da gehen wir noch mal kurz drauf ein, lassen wir die Petra noch mal kurz vorstellen, was macht die denn so?
Ja.
Hat die einen Dackel oder einen Löwen? Das wissen wir ja noch nicht genau, also wir wissen es eigentlich schon, aber ich glaube, ich kann sie besser erklären, dass die Petra jetzt einfach mal sagt, hör mal Petra, was machst du denn so?
Also ich bin Züchter der wunderbaren Rasse Dalmatiner. Ich habe eine Paragraph 11 Zulassung. Ich habe 16 wunderbare dieser Tiere. Es hat mal klein angefangen. Ich wollte einfach nur einen Hund haben, der mich begleitet beim Reiten. Und ich habe mich so in diesen Hund und in den Charakter verliebt. Und ja, dann fing es mit der Zucht an. Ich habe aber schon vorher Vollblutaraber eben halt gezüchtet, 12 Jahre lang. Und ich habe das immer sehr ernst genommen. Und das tue ich in der Hundezucht genauso. Und in der heutigen Zeit vermisse ich das zu teilen, dass wir Züchter uns darüber bewusst sind, dass wir Leben in die Welt setzen. Wenn so ein Wurf kommt, je nachdem sind das 8, 10, 12 Welpen. Das sind Lebewesen, die haben ein Herz, die haben eine Seele, die haben ein Recht auf Gesundheit, die haben ein Recht, ein gutes Zuhause zu bekommen, kein Wanderpokal zu sein. Und ich vermisse es und ich möchte ausdrücklich sagen, ich sage nicht alle Züchter sind so, um Gottes Willen. Es gibt wirklich sehr gute Züchter, die draußen ihren Job machen. Aber es gibt halt eben auch welche, wie soll ich sagen, die haben diese Rosamunde Pilcher-Brille auf. Oder mein Fifi sieht toll aus, oder meine Hündin ist ganz toll und der Fifi nebenan auch. Wir lassen die mal zusammen und dann haben wir ein bisschen Geld für die Portokasse, können in Urlaub fahren oder das nächste neue Auto bezahlen. Aber die Tiere zahlen den Preis dafür. Mhm. Und das sehen wir natürlich heute auch durch die Verordnungen, die kommen, die Tierschutzänderungen und. Mhm. Da können wir uns alle mal so an die eigene Nase fassen, glaube ich.
Mhm. Ja, ja, richtig.
Du hast was von Gesundheit und Blauauge gesagt.
Mhm. Also wann immer man nachlesen kann, wird dem Dalmatiner nachgesagt, das blaue Auge steht in Verbindung mit der Taubheit. Ich hatte in meinem F-Wurf 2023 eine Hündin, die war geboren. Die Dalmatiner werden weiß geboren. Mhm.
Fand ich auch sehr interessant.
Ich habe die gesehen und ich habe mich verliebt. Mhm. Obwohl sie weiß war, so wie alle anderen auch. Am Ende kam raus, also ich wollte sie gerne für die Zucht behalten. Am Ende kam raus, irgendwie sie hat ein blaues Auge. Und dann habe ich gesagt, scheiße. Weil blaues Auge, überall liest du nach, steht in Verbindung mit Taubheit. Ich habe sie dann versucht, einer Welpenmama zu vermitteln. Sie wollte sie auch erst haben. Hat dann aber in einem Gespräch irgendwie mit einer Freundin, die auch Dalmatiner hatte, festgestellt. Oder die hat ihr dann diesen Floh ins Ohr gesetzt. Hey, blaues Auge und kann Taubheit sein und. Und dann hat sie Abstand von genommen und hat eine andere Hündin genommen. Wir hatten dann den Hörtest mit diesem Wurf. Und ich habe meinen Tierarzt gefragt, ob er dazu etwas sagen kann, wie es beim Dalmatiner mit blauen Augen ist und der Taubheit. Er hat leider nie eine Studie darüber geführt, also er fährt seit über 40 Jahren in ganz Deutschland rum und macht Hörteste für Hunde, Katzen, die ne, diese Tests brauchen. Mhm. Aber er sagt, es sind nicht die Blauäugigen, sondern die Normalfarbenen, die, wenn Probleme mit der Taubheit haben. So, das war so meine Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ich riskiere es jetzt einfach mal, ich behalte diese Hündin, weil ich war von ihrem Charakter überzeugt, von dem, was sie mitgebracht hat, ne, Fundament, Gebäude und. Wir haben dieses Jahr den ersten Wurf mit ihr gehabt. Was soll ich dir sagen? 10 Welpen, alle hörend. Die Anpaarung war sensationell. Es sind wirklich, wir hatten noch Wurfabnahme, alle perfekt. Kein Fehler dran. Einer ist auch mit dabei, der auch ein blaues Auge hat. Mhm. Super gelaufen. Und dann frage ich mich so, das sagte mir der Tierarzt auch, dass es halt so ein bisschen überaltert ist, irgendwie diese Lehre mit dem blauen Auge und der Taubheit. Und ich war in den letzten Jahren auch viel in Amerika. Ich habe mir amerikanisches Blut rübergeholt, um wirklich mal frisches Blut zu haben. Nicht alles bestimmt in Amerika ist so, wie soll man sagen, federführend, wo man sagt, perfekt, das müssen wir genauso machen. Aber ich habe das Gefühl, in manchen Sachen sind die weiter. Mhm. Und es gibt dort sehr viele blauäugige Hunde, die in der Zucht sind.
Genau, das wollte ich mich auch gefragt haben, weil du hast ja Vielfalt an Dalmatinern.
Ja.
Na, genau, das kannst du gleich noch mal was zu erzählen. Mhm. Und weil es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Züchter, der da jetzt zuhört, der vielleicht diesen Schritt auch schon mal gehen wollte und sich aber bis dato nicht getraut hat. Egal, welche Rasse es jetzt ist. Ne? Mhm. Aber so ein Weg zu sagen, ich fahre jetzt mal über den Teich oder ich fliege jetzt mal über den Teich. Und weil da gerade, für uns war ja das Thema mal Ridgeback Südafrika. Ich war ja mal lange in Südafrika. Es ist schwierig, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Und man darf die Hunde ja auch erst ab einem bestimmten Alter rüberbringen. Mhm. Das ist für viele auch so ein Hindernis. Und ja, finde ich sehr interessant und sehr mutig.
Also ich kann dir vielleicht mal sagen, wie der Ursprung entstanden ist. Ich wollte im Ursprung eigentlich gerne eine Tricolor-Dalmatiner-Hündin für meine Zucht haben. Erstens mal ist es sehr schwer, in Amerika einen Züchter zu finden, der dir einen Hund mit Zuchtrechten verkauft. Die werden alle mit diesem Status Pet, also Familientier, ohne Papiere und sowas verkauft. Ich habe ein Jahr ungefähr gebraucht, bis ich meine Züchterin so weit hatte, dass sie sagte, ja, ich verkaufe dir einen Hund mit Zuchtrechten. So, wie gesagt, ich wollte eine Tricolor-Hündin haben. Ich habe dann damals ein Telefonat gehabt mit einer Welpenmama von mir aus Hamburg. Die fragte mich dann so, sag mal, Petra, was hältst du eigentlich von den Langhaar-Dalmatinern? Ich sage, du, ich habe noch nie einen in Natura gesehen. Ich kenne die nur von Bildern. Kann ich dir nicht sagen. Frag mich mal in 5 Jahren. Vielleicht habe ich da eine Meinung. Eine Woche später habe ich bei meiner Züchterin ein Bild gesehen von meiner Queenie. Eine Tricolor-Langhaarhündin. Mhm. Und ich habe gedacht, scheiße, 5 Jahre sind vorbei. Das ist meine. Ja. So. Und dann habe ich sie geholt. Mhm. So, und so fing das an. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht über Genetik, über die, wie eng ist dieser Genpool leider schon mittlerweile, weil es gibt das unabhängig von Pferdezucht oder Hundezucht, und ich nehme an, in der Katzenzucht wird das genauso sein, es gibt immer Tiere, die sehr fame sind.
Popular Sire.
Genau.
Ja.
Die werden so viel eingesetzt, dadurch haben wir natürlich IKs, die nicht schön aussehen. Was ich mittlerweile auch festgestellt habe, der IK auf dem Papier ist so viel wert wie das Schwarze unter meinen Fingernägeln, nämlich gar nichts. Der genetische IK ist viel wichtiger. Ich habe meine Tiere komplett alle auch genetisch testen lassen. Mhm. Und das ist schon sehr erstaunlich, wenn du auf dem Papier deinen Hund Nika von, ich sag mal jetzt 1,6 hat, wo du sagst, hey, geil, 1,6 auf 3, auf 6 Generationen, Bombe. Du machst den genetischen Test und stellst auf einmal, hast ein Ergebnis, da steht dann auf einmal 18% oder 16%.
Darf ich mal kurz unterbrechen? Nicht jeder ist ja so fit in eurem Thema. Kannst du mal gerade das Thema etwas präzisieren?
Was hättest du da gerne genau gewusst?
Diese die Wertigkeit.
Okay, ja. Entschuldigung. Das ist der Inzuchtswert. Also wie viele gleiche Verwandte sind in den Generationen drin. Mhm. Und dann gibt es nochmal eben halt auch den Ahnenverlust. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also die Anzahl, die kann man ausrechnen über Generationen. Wenn jeder unterschiedlich ist, hast du natürlich eine wahnsinnige Ahnenvielfalt. Wenn du aber so einen Popular Sire mit dabei hast, der dann auf einmal 5-mal, 10-mal, 8-mal in einer gewissen Anzahl von Generationen auftaucht, dann weißt du, wie viele Ahnen da verloren gegangen sind, weil er halt sehr oft auftritt. Und das bringt natürlich dann auch so Krankheiten mit sich. Nehmen wir mal damals die Adelshäuser, die haben ja auch Inzucht, das haben die Cousinen und die Cousins untereinander geheiratet oder sind miteinander verkuppelt worden. Nichts anderes ist das dort. Und das bringt Krankheiten mit sich. Es gibt ja schon einige Rassen, die sehr extrem mit Epilepsie auch unterwegs sind. Und beim Dalmatiner gibt es das auch. Und ich habe die Befürchtung, vorsichtig gesagt, wenn wir nicht aufpassen und endlich mal andere Wege gehen, werden wir in 10 Jahren dort sein, wo heute andere Rassen schon sind. Mhm. Und ich fände es sehr schade, weil der Dalmatiner natürlich eine wunderschöne Rasse ist und noch relativ, in Anführungsstrichen, robust dasteht. Mhm. Aber wir müssen aufpassen als Züchter.
Ja, ja, absolut. Ja. Dann erzähl mal weiter von Queenie.
Ja, Queenie ist dann eingezogen und sie dürfte natürlich, hilft dir natürlich nicht, du hast einen Langhaar, der Tricolor ist, mit deinen Hunden, die du hast, deinen europäischen, die natürlich klassisch schwarz-weiß, braun-weiß sind, nicht Träger sind von Langhaar, nicht Träger sind von Tricolor, kommst du natürlich nicht weit. Hatte dann zur Folge, dass ich unter anderem nach diesem tauben Welpen, den ich hatte, komplett meine ganzen Hunde durchgecheckt habe. Ich habe 5 Hunde aus der Zucht rausgenommen, wegen dem Thema Taubheit, weil ich einfach das Risiko nicht eingehen wollte, dass da nochmal taube Welpen geboren werden. Das Thema Epilepsie war auch eben halt ein Thema. Es gibt leider bei einem Dalmatiner diese Popular Sire, wie du sagst. Und es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, einen Dalmatiner heute noch zu finden, der nicht irgendwo hinten diesen Rüden drin hat, der dort im Verdacht steht oder auch teilweise nachgewiesen ist, eben halt, dass da Epilepsie eine Rolle mitspielt. Und egal, welche Rasse du nimmst, du weißt nicht, wie Epilepsie vererbt wird.
Entschuldigung, ich unterbreche. Gibt es bei euch den genetischen Test für die Epilepsie?
Nein.
Nicht?
Gibt es, glaube ich, nach meinem Wissen nur für den Labrador. Ne?
So. Ja, beim Ridgeback gibt es ja den Junghund, den JME-Test.
Okay. Nein, gibt es nicht. Es hat da verschiedene Versuche gegeben, verschiedene Studien. Ich weiß, Schweiz hat es versucht. Stockholm, meine ich, hat es auch versucht, aber das Sandmaterial hat gefehlt. Ne? Mhm. Da sind auch Züchter, glaube ich, ohne auch welchem zu nahe treten zu wollen. Keiner tut sich natürlich gerne hinstellen und sagt, scheiße, bei mir ist ein Hund gefallen, irgendwie der Epilepsie hat oder so. Ne? Tut keiner gerne. Also ist natürlich auch an das Datenmaterial ranzukommen sehr schwer.
Macht aber dich als verantwortungsvoller Züchter sehr stark, dass du das tust. Wir kennen ja im Zuchtwesen, du kommst ja aus dem Pferdewesen ja auch noch, das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
Mhm,
ja?
Absolut.
Da geht es nachher auch viel um nur Geld und auf Masse, was raus muss.
Mhm. Definitiv. Also die Entscheidung damals zu treffen, 5 Hunde aus der Zucht rauszunehmen, jetzt nehmen wir mal das ganze Emotionale raus aus der Geschichte, das ist ja auch eine finanzielle Geschichte. Plus, du fährst, ich war letztes und vorletztes Jahr insgesamt 8-mal in den Staaten und habe da Hunde geholt. Da ist ein nettes Investment über den Jordan gegangen. Ne? Aber das ist es mir wert, weil ich einfach mir der Verantwortung, die ich habe, ich habe bis jetzt knapp etwas über 158 Welpen aktuell gezogen. Und ich bin froh darüber, dass jeder von denen bis jetzt mein Wissensstand gesund ist, nichts hat Und ich möchte gerne, dass das weiter so geht. Also wie der taube Welpe geboren ist, ist in mir ein Gedanke hochgekommen, ich trinke keinen Alkohol. Aber als der Test war und der wirklich ihn dreimal getestet, der hat den Rechner runtergefahren und noch einmal getestet und dann war es safe, dass er taub ist. Ich bin rausgegangen, ich habe wirklich Rotz und Wasser geholt und ich habe gesagt, heute ist ein Tag anzufangen zu saufen. Ich hätte gerne das echt ertränkt. Das war für mich ein Desaster und da ist für mich der Satz entstanden, ein Welpe hat ein Recht auf Gesundheit und Unversehrtheit. Mhm. Und das ist ein Mantra, das begleitet mich jeden Tag.
Das ist ein sehr schöner Satz, würde ich vorschlagen. Das macht unseren Podcast aus als Überschrift. Ja. Den würden wir auch dazu nehmen.
Ja.
Ich würde aber gerade auf das Finanzielle, weil ja natürlich auch viele immer hören, ja, so und so viel Welpen und die Kosten. Wir wollen ja nicht über das Geld des Welpen reden. Aber es ist immer das Thema, die verdienen da eine Masse an Geld.
Ja, die zählen und die Welpen und können sich an einer Hand ausrechnen, was dann so ein Welpe kostet. Und dann zählen die nur ab und denken so, wow, echt, die verdient jetzt mal gerade. Und dann macht die Petra auch noch so viele Würfe, wie viele andere auch. Und alter Falter, da verdient die ja mal richtig Kohle mit.
Ja, ja, ich fahre auch dreimal im Jahr nach Hawaii irgendwie. Was denkst du denn?
Ja.
Der Porsche steht vorne vor der Türe.
Stimmt,
irgendwie,
hab ich gesehen.
So, und die zweite Villa wird gerade schon gebaut.
Ja, cool, wir kommen vorbei.
Ich lade euch dann ein zur Einweihungsparty. Ja.
Also man muss natürlich auch diesen Zuhörer auch näher bringen. Man investiert ja nicht nur in Material, sondern du investierst natürlich auch viel Zeit. Und du musst viel reisen und so weiter. Und das muss man ja auch alles berücksichtigen. Und dann bleibt unterm Strich, wir haben das mal kaufmännisch ein bisschen aufgedröselt, nicht mehr so viel übrig.
Nein. Also ich kann sagen, meinen ersten Wurf, da kann ich auch sehr offen drüber reden, habe ich gar kein Problem. Habe ich damals geguckt irgendwie, ne, was halt natürlich neu. Und dann guckst du, was nehmen denn so die anderen? 2020 sind bei Martina irgendwie zwischen 1,5, 1,6, 1,8 irgendwie verkauft worden. Also habe ich mich bei 1,5 einsortiert. Da war ich noch nicht ein gewerblicher Züchter, war in Ordnung, war mein erster Wurf, Erfahrung sammeln und, und. Ich habe aber auch schnell festgestellt, dass sich Menschen bei mir gemeldet haben, die morgens aufgestanden sind und gesagt haben, ich hätte gerne Dalmatiner. Ich habe 101 Dalmatiner gesehen, oh, Pongo ist so geil, ja, ich will auch einen haben.
Ja.
So. Ganz ehrlich, ich hatte auf die Leute keinen Bock. So, also habe ich ganz schnell die Preise angezogen. Ich habe aber auch für mich das Verständnis, dass die Welpen alles mitbekommen. Also bei mir musst du dir keine Sorgen machen. Hat der Silvester Angst? Liegt der Angst zerdröselt in der Ecke und zittert nur so? Oder wie ist er sozial gegenüber anderen Hunden? Also ich mache sehr viel, was das Thema Prägung angeht. Eine Abschlussprüfung meiner Welpen ist auch immer in der 7. Woche ins Seniorenheim gehen wir dann. Win-win-Situation, sie lernen, ne? Alte Menschen kennen mit ihren, ich sag mal, körperlichen und geistlichen Gebrechlichkeiten, plus das ganze Equipment, das sie dazu haben, oder dass mal so ein Bein komplett eingewickelt ist im Verband, oder. Die Senioren freuen sich ohne Ende. Manche von denen haben ja natürlich selber mal Hunde gehabt.
Ja, die freuen
sich
immer.
Da siehst du Pipi in den Augen. Und die Hunde lernen natürlich auch sehr viel. Und meine Hunde sind mittlerweile dafür bekannt, dass sie tiefenentspannt sind, dass sie so in sich mittig ruhen sind, wenn ich das so sagen kann. 13 Stück von meinem laufen im Therapiebereich. 4 Stück laufen in der Hunderettungsstaffel.
Cool.
Das kommt nicht von irgendwo her. Also den Job, den ich mache, den nehme ich wirklich sehr ernst.
Wir hatten ein Vorgespräch. Ja. Wir haben eben im Vorgespräch, hast du erzählt, dass die Linie, die du aus Amerika geholt hast, also die Hunde, die du aus Amerika geholt hast, viel entspannter sind als die europäischen.
Ja. Das habe ich jetzt festgestellt. Für mich jetzt letztes Jahr war das erste Zuchtjahr, wo ich Amerikaner und Europäer gekreuzt habe. Mhm. Aber auch Amerikaner und Amerikaner. So, also da sind jetzt teilweise welche mit dabei, die ein Jahr alt sind. Typische Pubertät. Wir haben Flausen im Kopf,
ja,
ne?
Ja.
Alle Tassen sind komplett aus dem Schrank raus irgendwie und die Türen sind sperrangelweit offen. So. Die sind wirklich tiefenentspannt.
Mhm.
Also ich kriege immer wieder, ich habe für jeden Wurf eine WhatsApp-Gruppe. Die Rückmeldungen, die schreiben sich dann natürlich immer, ne? Was machen die? Erste Läufigkeit und die Rüden heben das erste Beinchen und ne? Hat man nicht gesehen. Aber alle sagen durch die Bank weg, sie sind sehr erstaunt, gerade die schon mal Dalmatiner hatten oder überhaupt Hunde, wie entspannt die sind.
Mhm.
Und auch im letzten Jahr hatte ich wahnsinnig viele, die auch in den Therapiebereich dann wirklich auch noch, also das Potenzial dafür mitgebracht haben, ne? Die wirklich so chillig waren, wo du sagst, wow, Und das ist sehr interessant zu sehen. Macht es natürlich auch gerade erst zu den Besitzern viel einfacher.
Viel einfacher.
Ne? Weil es geht ja immer noch draußen so das Gerücht rum, der Dalmatiner muss viel laufen, der Dalmatiner ist immer auf Zack, genau. Irgendwie, die kommen nie zur Ruhe und. Ich denke, das kann ich nie unterschreiben. Mhm. Also, was hat der Züchter an der Stelle gemacht? Hat er den Welpen auch mal beigebracht, Ruhe? Mhm. Ne? Also, da gibt es schon einige Möglichkeiten, das denen in der Prägephase beizubringen. Und man muss das dann natürlich auch den Welpeneltern mit an die Hand nehmen. Ne? Gerade wenn es so die Ersten sind.
Wir haben da verschiedene,
ja, absolut. Wir haben verschiedene Webinare, bevor die Welpeneltern ausziehen. Sei es über das Thema Waffen, sei es über, ne, welche Fehler unterlässt man tunlichst, wenn die Welpen einziehen. Und ich sage immer, im ersten Jahr müssen die eins lernen. Ruhe müssen die haben und Langeweile. Mhm. Das müssen die lernen. Frustration.
Ja.
Heute passiert mal einfach nichts.
Ja.
Das müssen die aushalten können.
Ist so sehr einfach. Erstaunlich, dass du eine, ähnlich wie wir, oder vergleichbar wie wir die Sozialisierung vorantreibst. Wir sind ein bisschen auch extrem unterwegs hier, Rasenmäher, Kettensäge. Da haben wir natürlich auch blöde Kommentare gekriegt. Ja. Wir haben natürlich nicht die laufende Kettensäge 5 cm neben dem Welpen gehalten, aber das sah auf dem Video ein bisschen aus. Und da hast du vollkommen recht. Es ist wichtig, diese Außenreize früh zu trainieren, weil unsere Hunde auch bei Silvester sind schmerzfrei.
Ja, ja, und was wir ja dann halt auch gemacht haben, bei uns gibt es auch schon früh, trotz dass die dann gesäugt werden, eine Tag- und eine Nachtphase.
Ja.
Ja, finden wir ganz wichtig. Und dann wird hier auch, hier ist nicht den ganzen Tag helle Beleuchtung, dann werden auch die Rollos runtergemacht, dann wird hier Licht ausgemacht, dann gibt es eine Beleuchtung an der Wurfkiste und dann wird hier auch entsprechend, es wird dunkel, es wird geschlafen. Und die waren ja schon relativ schnell, jetzt muss ich mal kurz ausschweifen, die haben ja relativ früh schon locker 5-6 Stunden am Stück durchgeschlafen.
Ja.
Und das ist toll, ja. Ja.
Das höre ich aber bei meinen Welpeneltern auch immer. So eine Woche ist rum und dann sagen die, boah, der hat schon die erste Nacht durchgeschlafen.
Ja.
Was ist das denn?
Ja.
Ja. Das trainiere ich aber zum Beispiel auch. Ich habe das dieses Jahr neu. Also früher gab es bei mir, ich habe im Innenbereich ein sehr großes Welpenzimmer. Das ist, was ist es denn, 70 Quadratmeter groß. Da können die natürlich bei schlechtem Wetter oder wenn ich mal einen Winterwurf, ich hatte jetzt nach 5 Jahren das erste Mal wieder einen Winterwurf, die kannst du natürlich nicht, wenn es regnet und schneit, irgendwie rausschicken, die kleinen Wutzels. Ne? Aber dann habe ich den ein Parcours draußen drinnen aufgebaut. Ich habe dann noch einen Welpenauslauf, der ist so irgendwie 40 Quadratmeter groß. Das ist, wenn die so 4-5 Wochen alt sind. Und dann haben wir noch einen Erlebnispark über 100 Quadratmeter, der vom Welpenauslauf direkt dorthin geht, wo die dann auch nochmal. Und dieses Jahr sieht das Training so aus, wenn ihr draußen seid, könnt ihr Halligalli machen, spielen, machen, tun. Wenn ihr reinkommt, ist Ruhe. Ist Ruhe.
Ja.
Da gibt es kein Spielzeug, da gibt es keine Reize. Ich lasse auch so ein bisschen chillige Musik laufen, ganz leicht im Hintergrund. Aber spannend zu sehen. Mittlerweile, die kommen rein, klar ist die erste Aufregung, durch die Tür und zack, zack, zack und Mama ist hier und... Aber ich setze mich dann mit denen auch hin und dann siehst du, zack, 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 auf einmal liegen dann alle um dich rum und so.
Echt schön, schlafen.
Ja, das war ja für uns auch sehr bemerkenswert bei unserem zweiten Wurf jetzt. Dann habe ich mich in die Ecke gesetzt und habe nochmal kurz gepfiffen. Und dann kommen die alle auf dich zu und legen sich hin und geben Ruhe.
Ja,
ja, ist toll, ne?
Ja.
Mega.
Kann man gar nicht beschreiben. Kannst du nicht mit Geld bezahlen.
Nein. Glückshormone.
Ja. Aber umgedreht genauso. Ich rufe meine immer, Baby, 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 wenn die kommen wollen, in einer gewissen Tonlage. Und dann kommen die natürlich alle angerannt. Manchmal habe ich 2 Würfe, also dann laufen 20 Welpen auf die zu. Ne? Ist wunderbar. Wenn ich diese Videos auf Instagram stelle und die Hunde, die aus meinem ersten Wurf, die heute 6 Jahre alt sind, hören
die
das.
Die hören das.
Die suchen mich.
Das bleibt.
Ja. Total süß.
Das bleibt.
Die suchen mich heute noch, wenn die dieses Bibi, Bibi, Bibi hören. Ne? Diese total hohe Stimme irgendwie. Ne? Und ist total süß, wenn meine Welpeneltern mir dann die Videos schicken. Guck mal, so hat mein Hund reagiert irgendwie, als sie deine Stimme gehört.
Und da weißt du, da hast du als Züchter alles richtig
gemacht. Absolut.
Welches Lied? Wie? Du kannst das so? Ich kann das gar nicht.
Ich sing immer Lalelu.
Und nur der Mann im Mond schaut.
Ja, genau. Das ist unser Schlaflied. Und das war, da war für die auch dann so komatös weg.
Außer eine,
die sich hier im Haushalt befindet. Und manchmal mache ich das extra, Dann gucke ich die so an und ich so, Isa, und dann singe ich ihr das Lied vor und die wird mich am liebsten killen, glaube ich.
Ja. Sie könnte dann mit den Pfoten hier schon in die Ohren rein. Ich höre es nicht, ich höre es nicht.
Ja, genau, genau. Ja, ja, genau. Jetzt muss ich mal gerade mich wieder sammeln. Wir sind ja so ein bisschen abgeschweift. Ich weiß, dass
den Podcast so kurzweilig.
Macht es so kurzweilig.
Meine Schwester sagt immer, ich sitze auf dem Fitness-Fahrrad und es ist immer so kurzweilig.
Ja, Petra, jetzt ein bisschen länger für dich. Auch eine Petra. Und ja, also ich weiß, dass jetzt, wir haben ja auch bekannte Dalmatiner-Besitzer.
Darf ich unterbrechen?
Noch, was für eine Frage.
Was ich jetzt interessant fand, Welpeneltern. Wollen wir nochmal zu dem Thema Welpeneltern kommen?
Ja.
Das ist ja ein interessantes Thema.
Ja.
Ne? Das kommen ja Menschen, die wollen einfach Welpen haben.
Ja.
So, und die stellen sich ja vor, sind wie ein Vorstellungsgespräch.
Mhm.
Und dann hast du ganz interessante Menschen, die ganz komische Vorstellungen haben.
Ja.
Ja?
Ach, genau.
Kannst du was erzählen?
Oh, ich habe mir da ein Schutzschild mittlerweile aufgebaut. Also ich habe auf meiner Webseite einen sehr ausführlichen Welpenfragebogen. Mhm. Den musst du ausfüllen. Also wenn du meinst, du kannst mich einfach anrufen und sagen, ich hätte gern Welpen, nein. Gehen Sie auf meine Webseite, füllen Sie den Fragebogen aus. Wer darauf schon keinen Bock hat, ist nicht der richtige Mensch für meinen Hund.
Sehr gut.
Dort habe ich dann halt sehr viele Fragen gestellt und daraufhin telefonieren wir.
Mhm.
Und ich muss ein Bauchgefühl dafür kriegen. Ich will die richtigen Menschen für meine Hunde haben. Mhm. Meine Hunde dürfen keine Wanderpokale sein. Mhm. Es gibt auch so ein paar Sachen, die vertraglich vereinbart sind. Ne? Ich habe immer ein Vorkaufsrecht. Die kommen immer zu mir zurück. Das sind meine Babys ihr ganzes Leben lang.
Mhm.
Bei mir gibt es auch Lifetime Support. Ne, kann jeder annehmen, muss er nicht, aber ich bin immer für alle da. Und die wissen alle ganz genau, ich bin echt nett. Aber sehe ich einen meiner Hunde auf eBay Kleinanzeigen mit dem berühmten Satz, schweren Herzens muss ich meinen Pfiffi abgeben, werde ich zur Furie.
Kenne ich.
So, ich habe Hunde schon aus Situationen, also Gott sei Dank, ich habe wenig Rückläufer. Ich glaube, ich habe 3 insgesamt von meinen ganzen Welpen gehabt. Ich habe 0 Schmerzen. Ich setze mich sofort ins Auto, ich fahre hin und zurück über 1000 Kilometer, um Hund zu holen. Gar kein Thema. Wenn die Situation brenzlig ist, sofort. Ja, und ich bin Bauchgefühl-Mensch. Also es reicht nicht, dass du kommst und sagst, ich will einen Hund und ich lege das Geld auf den Tisch.
Mhm.
Ich habe auch schon ein Angebot gehabt, kann ich ein bisschen mehr zahlen und dann kriege ich den Hund eher, weil es gibt für manche wirklich richtig lange Wartelisten.
Mhm.
Nein.
Kommt uns bekannt vor.
Mhm.
So, gibt es nicht. Und wenn das Bauchgefühl beim Telefonat bei mir sagt, oh, nee, kriegt kein Hund von mir.
Dann hast du ja noch die Welpeneltern, zu denen du dich entschieden hast.
Ja.
Und dann fängt ja nochmal eine andere Arbeit an.
Ja.
So, die rufen dich ja zur Tag- und Nachtzeit an, weil der Hund irgendwas tut. Der zuckt nachts zum Beispiel.
Also, was ich mache, und ich glaube, damit habe ich mir solche Sachen sehr viel abgeschafft. Ich rede sehr viel mit meinen Eltern. Abgebot haben wir eine WhatsApp-Gruppe. Und wenn die kommen und ihren Welpen ausgesucht haben, ich schlage die auch vor, also du kommst nicht zu mir und sagst, der da hinten von den 10, der ist es.
Mhm.
Nein, ich weiß die Charakter der Hunde einzusortieren.
Genau so ist es.
Ich weiß, was die Leute suchen. Und sie bekommen genau den Hund, den sie brauchen. Und bis jetzt sagen alle Welpeneltern zu mir, Petra, wir haben genau diesen Hund bekommen, den wir haben wollten und brauchten. So, das ist das eine. Also von daher habe ich zum Beispiel auch dieses nicht, Gott, wenn ich nicht den ersten Besuchstermin kriege, dann habe ich keine Auswahl, dann kriege ich nur noch die Ausschussware oder sowas. Nein, gibt es bei mir nicht. Ne? Das ist eine. Und wenn die dann eben halt sagen, ja, der ist es, dann kriegen die von mir aktuell, also ich habe mal mit 10 Seiten angefangen, jetzt aktuell bin ich gerade bei 85 Seiten, eine PDF-Datei, wo alle wichtigen Dinge drin stehen, die ich für wichtig erhalte.
Das ist ja schon ein Kurzhandbuch.
Ja, ja, also ich habe gesagt, wenn ich fertig bin mit Züchten, kann ich mein Buch drucken.
Dann wirst du, ja, machst du, ja,
ja, absolut.
Es wird immer mehr. Du, wir hatten vor 1,5 Wochen Erste-Hilfe-Kurs, da waren dann wieder, habe ich meinen Zettel gehabt und aufgeschrieben, das muss noch in die Welpenfibel mit rein, das muss noch mit rein, das muss noch mit rein. Die fällt immer wieder irgendwas ein, wo du sagst, boah, das ist auch noch wichtig, das müssen die auch noch wissen. Ich habe das locker gehalten, auch mit Bildchen, also das ist nicht 85 Seiten komplett stramm durchlesen wie ein Buch. Locker, flockig gehalten, aber trotzdem, ne, alle wichtigen Themen drin, irgendwie von Zahnwechsel, irgendwie Fütterung, die Pubertät, bis irgendwann, ne, der Schrank wieder geschlossen wird, das Geschirr ordentlich drinne steht.
genau, schön.
Training und das Leben laufen kann. Ja. Und alle meine Welpeneltern wissen, es gibt einen Lifetime-Support. Mhm. Also das ist nicht so, der Hund wird abgegeben und am nächsten Tag kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Nummer, also meine Telefonnummer habe ich schon seit, ich glaube, knapp 30 Jahren. Die werde ich nicht mehr rausrücken und hergeben.
Jetzt hatte ich dich und euch unterbrochen.
Ach ja, du darfst das. Also, wir haben ja Bekannte, die auch Dalmatiner haben. Und die werden jetzt alle sicherlich mit so Ohren auch zuhören. Und wir haben ja ganz bewusst auch die Petra kommen lassen oder sie eingeladen, weil wir um diese Thematik wissen. Und es passt jetzt in den Zeitraum mit der neuen Verordnung von der EU. Da haben wir uns ja auch eben kurz drüber unterhalten. Also Deutschland hatte ja, das habe ich letztens tatsächlich auch mal in einem Post, in einem Beitrag gelesen, und diesem Menschen musste ich dann im Nachgang, habe ich mir dann gedacht, so Mensch, eigentlich hat er recht. Dann hat er auch gefragt, so Mensch, worüber beschweren wir uns denn jetzt eigentlich? Deutschland hatte ja schon eigentlich immer sehr strenge Regeln im Vergleich zu anderen Ländern, was auch so die Zucht angeht, Vorgaben, die man hat. Es gibt ja Länder, da musst du ja gar nichts machen. Ne? Da musst du keine Gentests machen, da musst du keine HD-Untersuchung machen. Und wir eigentlich mit dem, was da jetzt verabschiedet wird, weil das muss noch durch den Rat, aber das ist eine Proforma-Sache jetzt, alles schreit. Ja? Und ich sage, naja, es ist ja in den letzten Jahren was passiert, was nicht kontrolliert worden ist. Mhm. Auch in Deutschland, trotz strenger Regeln. Und du hast eben auch kurz erzählt, deine Mama hatte Dackel.
Ja.
Dackel ist ja jetzt ein Thema. Also die EU-Kommission hat das ja sehr geschickt gemacht. Die haben ja nicht benannt, welche Hunde in Zukunft, oder auch Katzen, aber wir reden jetzt mal von Hunden, in Zukunft nicht mehr gezüchtet werden dürfen aufgrund der Thematik der Qualzucht. Die überlassen das geschickterweise dann den Ländern. Mhm. Ja, die wollen natürlich keine Befindlichkeiten weg, weil das in jedem Land sicherlich auch nochmal anders gesehen wird, schärfer ist, nicht so scharf ist, etc. etc. Und aber Thema Dackel war ja hier schon großes Thema und da hat der VDH auch ja einen großen Bericht drüber gebracht, über die Dackel-Thematik, weil das weißt du vielleicht besser als ich, Dackel gibt es ja schon.
Ich bin damit aufgewachsen irgendwie.
Menschengedenken,
also meine keine Ahnung. Meine Mutter hat Dackel gehabt, schon bevor ich geboren war. Meine Geburtsanzeige ist wirklich, die war die Wiege und zwei Dackel. Ein langer Dackel und ein kurzer Dackel, irgendwie die an der Wiege dran stehen und ich da, ne, so als Comic schön gemalt. Also Dackel haben immer meine Mutter begleitet irgendwie in ihrem Leben. Ne? Und da konnte ich das auch sehr schön sehen, wie dieser Prozess war von diesem früher, ich sag mal, kurzen, etwas langbeinigeren Dackel. Und dann so hast du gemerkt, so Mitte der 80er, 90er ging das dann auf einmal los. Dackelnehme, sie wurden immer länger, die Beine immer kürzer. Und es ist schade, dass sie eigentlich aufgrund eines festgelegten Rassestandards die Hunde aussortiert haben, die nicht reingepasst haben, aber im Grunde genommen die gesundesten Hunde waren. Mhm. So. Mhm. Also, nicht so ganz richtig.
Ja, genau. Und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist ja auch, glaube ich, der Mops. Ne? Der Mops darf ja in den Niederlanden gar nicht mehr gezüchtet werden.
Ja.
Und hier gibt es ja diesen Retro-Mops. Das heißt, man geht wieder so ein bisschen back to the roots oder man kreuzt halt auch was anderes rein mit einer längeren Schnauze. Mhm. Und das muss, glaube ich, meiner Meinung nach auch erstmal in die Köpfe der Menschen, dass man sagt, man kreuzt jetzt eine andere Rasse rein, damit ich diesem Thema vorbeugen kann. Also jemand, der sich jetzt, also Welpenleute, die dich anrufen, ja, du hast eben sehr schön erzählt, die Leute interessiert das nicht. Die sagen dann, ja, aber die Nachfrage ist halt jetzt groß, keine Ahnung. Jetzt würde einer sagen, Boah, ich finde Ridgebacks mit 4 weißen Beinen finde ich ganz toll, ja? Und auf einmal drehen alle durch und fangen an, das werden sie mich alle lynchen, ja? Wir haben MGV.
Ich mache mir jetzt mal Gedanken, mache mal eine Umfrage. Wie müssen wir jetzt decken, damit der 4 weiße Beine
hat? Jetzt einfach so ein, so.
Müssen wir dann Martina einkaufen, schön mit weißen Beinen.
Genau.
Weiße Rute zusätzlich wäre auch cool.
Schmeiß mich weg. Aber es ist ja oft so, ne? Ich hätte gerne das und das und das. Ach ja, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ne? Da würde es sicherlich den einen oder anderen geben, der dann sagt so, Mensch, habe ich irgendwo auch schon mal im Hinterkopf gehabt. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal.
Aber wir hatten noch mal so einen Fall, da wurde doch ein Ridgeback mit einem Hund.
Ja, mit einem Catahoula.
Und das ist natürlich ein bisschen fahrlässig.
Ja, genau. Das ist fahrlässig, weil du dir da echt so eine Maschine züchtest. Ja, das sind beides ja Rassen, die sicherlich in der Erziehung ihre Ansprüche haben. Und ja, aber davon gibt es ja dann halt ganz, ganz viel. Und das Ziel meiner Meinung nach, was ja die EU-Kommission da auch bezweckt, dass man damit den illegalen Welpenhandel etc. etc. ein Schnippchen schlägt, wird sich meiner Meinung nach nicht bewahrheiten. Und dann finde ich diese Übergangsfristen sensationell lang. 10 und 15 Jahre, glaube ich. Ne? 10 Jahre für Hunde, 15 Jahre für Katzen.
Ach, weißt du, wie lange das Leid dann ist noch, das ja, Design produziert
genau,
wird?
Genau.
So, und ich glaube, ganz ehrlich an der Stelle, also die eine Seite ist, dass Züchter vielleicht anfangen sollten, umzudenken. Die andere Seite ist aber auch, in die Pflicht sollte man auch die Käufer nehmen. Also wer meint immer noch, Geiz ist geil und ich kann mir den Mops für 400 Euro irgendwie am Wühltisch kaufen. Als ich angefangen habe zu züchten, haben sich einige bei mir gemeldet. Die haben dann aus Mitleid aus dem Kofferraum Dalmatina mitgenommen und haben dann, ne? Ich hatte Mitleid, ich habe mitgenommen.
Das ist ja das Typische, ne? Ich habe Mitleid, ich muss ja, diesen Hund retten.
Ich muss diesen Hund retten. Ja. Die sehen aber nicht die Maschinerie, die dahinter ist. Mhm. Diese Ausbeutung von den Hündinnen und. Und das ist ein Geschäft. Welpen, die mit 4 Wochen ihrer Mutter weggenommen werden, da kann man nichts erwarten. Mhm. Also wer ein bisschen sich über Prägung, Neuronen und dergleichen informiert und damit beschäftigt, die sind verarmt. Mhm. Da brauchst du dich nicht wundern, dass das entweder ein ängstlicher, ein aggressiver Hund ist, der aggro gegenüber anderen Hunden ist, der an Silvester Schiss hat, der Schiss vor Männern hat, der Schiss hier hat, der Schiss da hat. Er kennt nichts und er ist geistlich verarmt. Mhm. So. Und die Arbeit eines seriösen Züchters muss auch anerkannt werden.
Absolut.
Und wie gesagt, du hattest ja mal vorhin kurz angesprochen, wer meint irgendwie, man macht sich die Taschen voll. Mhm. Ich kann da gerne mal eine Aufstellung zusammenstellen. Ich habe es nämlich letztes Jahr für mich getan. 2 Würfe waren weg. Kannst du lachen, es war kein Geld mehr übrig. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, ich habe zu meinem Mann gesagt, Schatz, ich kann nicht mit Geld umgehen. Mhm. Ich habe da echt gestanden, ich denke, wo ist die Kohle hin? So, ich kann aber nicht wie ein boah, ich sage jetzt mal Hobbyzüchter, wobei das für mich noch nicht mal das Richtige ist, aber ich möchte jetzt auch nicht bösartig werden. Ich kann zum Beispiel keine Holzbox nehmen. Hm? Ich habe einen Paragraph 11, da steht ein Veterinäramt dahinter, es gibt Auflagen, es gibt wie viel Quadratmeter muss ein Hund zur Verfügung stellen, eine Hündin zur Verfügung stehen und. Also da steht ein ganz anderes Investment dahinter. Und dann hast du so einen Kaufpreis, da darfst du erstmal 19% Mehrwertsteuer runterziehen. Mhm. Das ist aber nur die Mehrwertsteuer. Dann gibt es ja halt verschiedene Versicherungen, die du zahlen musst irgendwie gegenüber einer, ne, privaten Person, die das macht. Und dann steht am Ende immer noch das Finanzamt da und sagt, ja, wir hätten aber noch gerne Einkommensteuer und Solidaritätsbeitrag und die Gewerbesteuer hätten wir auch noch gerne. Und du stehst am Ende da mit leeren Taschen und sagst, boah, eigentlich müsste ich 5.000 Euro für den Hund nehmen, mhm, na, damit ich noch Spaß habe. Also, ja. Ehrlicherweise, ich mache das und ich will gar nicht janken und jammern auf hohem Niveau. Ich mache das unheimlich gerne, was ich mache. Das ist eine Passion von mir. Aber wir unterhalten uns nicht mal über Mindestlohn. Mhm. Mein Tag fängt morgens zwischen 5 und 6 Uhr an und ich habe Tage, da hört das abends um 1 Uhr auf.
Ja, ja, absolut. So. Ja, ist so. Ist so. Wie ist dein Gedankengang oder was denkst du aufgrund der aktuellen Situation, wir reden jetzt mal von Deutschland, wie sich das Zuchtwesen verändern wird?
boah, wie wird sich das Zuchtwesen verändern? Ich glaube, dass so viel schon im Argen liegt, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass es für die Zucht, jeden Beruf, den du machst, hast du 3 Jahre in der Ausbildung. Hm. Züchter gibt es gar nichts. Ich habe eine Hündin, der Nachbar hat einen Rüden oder Ort weiter oder von mir aus auch irgendwo anders. Ach, die passen zusammen, wir machen das mal schon. So. Kann nicht sein. Hm. Also keiner würde eine Hebamme spielen bei einer Geburt vom Kind, der keine Ahnung hat. Mhm. Aber wir sagen, ja, 8 bis 10 Welpen ist doch kein Problem. Mhm. Und die meisten Dinge passieren ja auch meistens bei den ersten Würfen aus Unwissenheit heraus. Mhm. Von daher fände ich es ganz toll, wenn es sowas wie eine Ausbildung geben würde. Mhm. So, staatliche Zulassung, wie auch immer, ein bisschen aussortieren. Das hört sich immer so böse an, wenn ich das sage, aber dieser Rosemunder Pilcher, nehmt es bitte raus. Mm. Diese Romantik da drinne, ach, die kleinen süßen Welpen, die im Körbchen in der Küche vorm Kamin liegen. Mm. Das ist so süß, das ist genau das Richtige für mich. Es tut mir leid, wenn ich das sage, nein. Mm. Und ein Profi weiß, was man tut. Ich habe da so den Vergleich für mich immer, wenn ich ein Auto kaufe, kaufe ich das beim Autohändler, der Ahnung davon hat. Und ich gehe nicht zum Nachbarn, der sagt, oh, ich habe da Reifen und da habe ich irgendein Gestell und hier habe ich 3 Motoren, wenn ich das alles zusammenpacke, könnte laufen.
Ja, absolut.
Entschuldigung, und das ist nichts anderes an der Stelle. Mhm. Weil es steht Genetik dahinter. Klar, auch Erfahrungen, die man mit den Jahren sammelt, um Gottes Willen, möge der Erste den Stein schmeißen. Als ich angefangen habe, war mein Denken auch noch anders, als wie es heute ist. Ich habe sehr viel Erfahrung, ich habe aber sehr viel Fortbildung gemacht, also Erfahrungen sammeln dürfen. Das kommt mit der Zeit, Learning by Doing, aber nicht einfach so blinder. Also ich glaube, da denken alle, ich kann mal schnell einen Euro machen.
Ja, ja, ich denke
auch. Und das geht also, auf Kosten der Tiere.
Genau. Und ich denke auch, dass nicht nur dieses Thema, ich muss gucken, wie geht es mit den Rassen weiter, wie züchtet man weiter, kurznasige Rassen etc. etc., dass auch in der anderen Richtung sicherlich was passieren muss.
Ich würde mir wünschen, offener, nimm mal jetzt in Dalmatiner als Beispiel, die im Showroom für die Show züchten oder da sehr, sehr aktiv unterwegs sind. Es geht nur um Äußerlichkeiten. Mhm. So, wie steht der Hund da? Ich sage immer so spaßhalber, hat er 23 Punkte links, 23 rechts und einen auf der Route und ne, dann ist alles schick und schön. Witzig ist, Platten, also das heißt, wenn das ganze Ohr ja ne, eine Farbe hat, war lange verboten in der Zucht, jetzt ist es mittlerweile zugelassen, aber meines Wissens im Showroom immer noch nicht gesehen.
Also gerne ich habe noch keine gesehen.
So, ja. Finde ich sehr traurig. Und der Dalmatiner selber hat eine wahnsinnige Vielfalt. Mhm. Und das hat nichts mit zu tun, dass es dann irgendwelche, ich sag mal, genetischen Defekte oder sonst irgendwas mitbringt, wie, nehmen wir mal den Labrador mit dem Dilute-Gen, die silberfarbenen, ne, die dann eben halt ihre Hautkrankheit kriegen. Überhaupt nicht. Und es wird so vehement dagegen gekämpft, weil sie nicht aus dem Standard sind. Das sind Mixe. Mhm. Ich muss immer drüber lachen. Ich habe alle meine Hunde natürlich, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, genetisch getestet. 100% Dalmatiner. Tut mir echt leid. Langhaar, kurzhaar, Tricolor, Leben, Orange. Habe ich was vergessen?
Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen. Und ich glaube, damit es auch nicht zu lang wird, ne? Sonst. Aber dieses Langhaarige, ne?
Ja.
Wo kommt das ursprünglich her?
Also ganz interessant ist, wer mal ein bisschen Google befragt. Es gibt Bücher, wo das schon beschrieben wird. Es gibt sogar Bilder, Ölgemälde, zum Beispiel auch mit Trikolon und, und. Der Dalmatiner ist ja für alle so bekannt als Kutschenbegleithund. Davor war er aber ein Begleiter in der Jagd. Mhm. So, und da wird die Geschichte auch wieder rund. Da war er nämlich langhaarig, war viel besser, Witterungsbehältnisse, durch Büsche durchrennen und. Mhm. Als er dann seinen Einsatz mehr als Begleithund bei der Kutsche und gefunden hat, war es natürlich klar, dass die kurzhaarige Variante da viel sinnvoller ist. Aber es ist da geblieben, ne? Also ja Gene gehen weiter.
Ja, ist ja wie beim Weimaraner, ne? Den gibt es ja auch in langhaarig.
Ja.
Und den sieht man ja aber auch tatsächlich nicht so oft.
Nein, also es gibt ganz, 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 ganz wenige Züchter, die Langhaar-Dalmatiner züchten.
Ja.
Und tolle Wesen, es gibt echt eine Fanbase mittlerweile dafür. Also ich kann mich auch über die Anfragen nicht beklagen. Wirklich hochwertige, gute. Wir sind 26, 27 komplett ausgebucht.
Schön, ja. Spricht für dich. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter erzählen.
Ja.
Das ist jetzt das gute Schlusswort und eigentlich die Initiative, hier mit der Petra nochmal einen Podcast zu machen.
Wollte gerade sagen, vielleicht machen wir ja nochmal. Vielleicht erreichen uns ja doch Kommentare, ich lese dann mal drüber, vielleicht lösche ich die dann doch nicht raus, die dann sagen so, ja, geiles Thema, möchten wir gerne ein bisschen vertiefen.
Gerne.
Dann schreibt eure Fragen in die Kommentare. Wir machen daraus eine Liste und die Antworten bringt die Petra Lünsmann. Und dann würde ich sagen, tolles Schlusswort, oder?
Ja, und wenn jemand die Kontaktdaten von der Petra haben möchte, kann er auch uns fragen.
Ja, wir schreiben die Kontaktdaten unten noch in die
Historie. Ach so, ja genau, entschuldige.
Ja.
Ich vergaß das alte Hirn.
So, Aline, was war es hier von dem Talk About Dogs Podcast mit der...
Petra?
Mit der Anna.
Anna?
Mit dem Jörg, Senja, Ares und Isadora.
Petra guckt mich gerade mit ganz großen Augen an. Sie hat jetzt nicht
Das macht ja nichts.
Ich habe auf der Leine gestanden.
Beim zweiten Mal klappt es dann besser.
Genau. Ich übe es bis dahin.
Es war uns eine Ehre und eine Freude.
Es war mir eine Freude. Danke für die angenehme Zeit hier. Danke, dass ich zu Wort kommen durfte. Und ich hoffe, das hat jedem mal ein bisschen einen Einblick gegeben.
Ja.
Und wer mehr wissen möchte, er weiß, wo er euch erreichen kann.